SR2 Kulturradio. Medienwelt.
Heute mit Stefan Schmidt. Schön, dass Sie uns zuhören. Fake Media, das ist einer dieser Kampfbegriffe, die Donald Trump für Zeitungen, Online-Portale und Fernsehsender verwendet, die ihm kritisch gegenüberstehen. Die liberale New York Times zum Beispiel. Die hat neulich eine seitenlange Liste mit hunderten Menschen, Orten, Institutionen und Dingen veröffentlicht, die der US-Präsident seit seinem Amtsantritt schon über Twitter beleidigt hat. Und siehe da, zu Trumps Lieblingsangriffszielen gehört unter anderem die New York Times selbst. Wenn es nach dem Präsidenten ginge, wäre die Zeitung schon längst vom Markt verschwunden. Das ist allerdings im Moment nicht zu befürchten. Im Gegenteil, wirtschaftlich gesehen geht es der New York Times immer besser, seit die US-Amerikaner vor gut einem Jahr Donald Trump zum ersten Mann im Staat gewählt haben. Georg Schwarte aus dem ARD-Studio New York über das mediale Geschäft mit dem politischen Gegner und über Fehleinschätzungen des US-Präsidenten zum Zeitungsmarkt.
I mean, the New York Times, which I call the failing New York Times, because it's failing, it's losing a fortune. And it'll be, I think it's out of business in 3 years.
So tobte Trump. Bei der vermeintlich sterbenden New York Times aber lachen sie sich dieser Tage vor Freude in den Schlaf. Gerade kamen die Zahlen fürs dritte Quartal heraus. 3,5 Millionen Abonnenten. So viele wie noch nie.
Well, I don't think they'll be thanking him now. But maybe they should.
Sie werden sich bei ihm wohl nicht bedanken, aber vielleicht sollten sie es. Trump Bump. So nennen sie das. Medienprofessor Rodney Benson von der New York University sitzt in seinem Büro und weiß nicht ganz genau, wer jetzt wen benutzt. Spielt Trump mit den Medien oder spielen die Medien mit ihm?
I think there's this.
Da ist diese merkwürdige Symbiose zwischen beiden. Eigentlich befinden sie sich im Krieg, aber sie helfen sich gegenseitig.
And yet they're also helping each other constantly.
Die New York Times, die Washington Post, CNN, die sogenannten liberalen Medien, sie legen zu, teilweise dramatisch. Es ist eine Art Hassliebe. Bob Garfield moderierte auf dem öffentlichen Radiosender WNYC das Medienmagazin. Er sagt selbstkritisch, wir Medien haben diesen Trump einst mitgeschaffen. Wir, sagt er, haben damals Benzin ins Feuer der Demagogie gegossen.
The media, to a very large extent, did create the Trump phenomenon. At least it poured gasoline on the fire of demagoguery.
Und erst als dieses Feuer lichterloh brannte, das Weiße Haus für Trump schon in Sichtweite war, erkannten manche Sender, was sie da mitgeschaffen hatten. Trump, sagt Bob Garfield, nie habe dieses Land so jemanden zuvor erlebt, einen Demagogen, der sein Spiel verstehe.
We have never seen his like before. He has gained power through a very, very familiar playbook that demagogues have exploited for millennia.
Trump selbst nennt vor allem die liberalen Medien gern Fake News, ein Kampfbegriff. Fake News, Feinde des Volkes taufte er sie, ein Wort aus sehr düsteren Zeiten.
I called the fake news the enemy of the people, and they are. They are the enemy of the people.
Aber die sogenannten Fake News profitieren, während die Einschaltquoten und Auflagen der konservativen Medien im Land zurückgehen. Nie zuvor dominierte ein Politiker, auch kein US-Präsident, derart die Nachrichtenlage mit Tweets, mit Halbwahrheiten, Beleidigungen. Medienprofessor Benson rät den Qualitätsmedien ignorieren, totschweigen. Das würde den egozentrischen Trump noch mehr ärgern als kritische Berichterstattung. Radiomoderator Bob Garfield sieht es anders. Er streitet sich regelmäßig mit seiner Redaktion, ob man auf jeden Tweet eingehen, nach jedem Köder, den Trump auswerfe, schnappen müsse.
Because they say, ugh, just another Trump tweet. Why must we take the bait over and over and over?
Seine einfache Antwort, ja, wir müssen berichten, weil der Tweet vom Präsidenten der Vereinigten Staaten komme, weil er empörend sei und weil man es so einordnen müsse.
And I say because he's the president of the United States, because it is an outrage and we must call it out.
Aber die USA, politisch so gespalten, Trumps Anhänger hinter einer Wagenburg aus Hass auf die vermeintlichen Fake News Medien verschanzt, dass sie mittlerweile kaum noch zu erreichen sind. Mehr noch, jedes Mal, sagt Garfield, wenn die Medien eine weitere Lüge des Präsidenten entlarven, würden sie zugleich bei den Anhängern Trumps dessen These von den Medien als Volksfeind bestärken.
Every time the media points out his outrages, it is interpreted by his base as the very fulfillment of his characterization of the media, that we are an enemy.
Dass jeder Artikel, jeder Beitrag über Lügentweets und Trump möglicherweise dem Präsidenten sogar hilft, Bob Garfield sagt, selbst wenn. Sagen, was ist, das sei der Job von Medien, auch wenn Verschweigen ratsam wäre. Wir, sagt er, können einfach nur immer weiter berichten.
We cannot try to do the expedient thing. We can only do what it is that we do. which is to report and never stop.
Ja, wie umgehen mit Donald Trump? Das ist eine Frage, die sich die Kollegen im ARD-Hörfunkstudio Washington seit mindestens einem Jahr immer wieder stellen. Martin Ganselmeier ist dort der Studioleiter. Herr Ganselmeier, wie erleben Sie denn vor Ort den US-Präsidenten im Umgang mit den Hauptstadtmedien?
Ja, das ist das Widersprüchliche. Einerseits schimpft er über die Medien, auf der anderen Seite sucht er ihren Kontakt. Ich habe ihn persönlich mal erlebt nach der TV-Debatte. Da ist er völlig ungewöhnlich direkt in den Journalistenraum gekommen nach der Debatte, um allen Journalisten persönlich zu sagen, habt ihr gesehen, ich war der Bessere. Und das war schon ein interessantes Erlebnis. Er ist sehr groß, er ist sehr raumfüllend und das ist wichtig als Politiker. Das heißt, wenn er einen Raum betritt, dann richten sich die Augen auf ihn. Davon profitiert er eindeutig. Und wenn er in den Medien ist, dann gibt es hohe Einschaltquoten. Das ist sicherlich ein Vorteil für ihn. Und das weiß er und das nutzt er auch konsequent aus. Trotzdem ist es schwierig, mit ihm zusammenzuarbeiten. Denn als ausländischer Journalist sowieso, da kriegt man kein eigenes Interview. Aber dass er sozusagen auch die Medien verunglimpft, das bekommen wir auch zu spüren. Also seine Anhänger, die gehen teilweise auch verbal sehr aggressiv vor.
Es gibt hier aber auch Medienunternehmen, mit denen Trump gut klarkommt. Zum Beispiel Fox News, das ist der Nachrichtensender, der zum Medienimperium des australisch-amerikanischen Unternehmers Rupert Murdoch gehört. Was ist dran an den Berichten, dass Trumps Weltbild ganz zentral von der Fox News Frühsendung morgens beeinflusst wird?
Das ist richtig. Er wacht morgens auf, sehr früh. Er schaltet Fox News an, aber auch CNN, um auch die andere Seite zu sehen. Und dann tweetet er. Das ist sein Tagesrhythmus. Also ich schätze mal, bevor er den ersten Kaffee morgens getrunken hat, hat er schon die ersten Tweets abgeschickt. Das ist der Rhythmus. Und das heißt für uns Journalisten natürlich auch, ist das ein Tweet, auf den man reagieren muss oder nicht. Man darf nicht über jedes Stöckchen springen. Das ist ganz wichtig.
Sagt Martin Ganselmeier, der Leiter des ARD-Hörfunkstudios Washington. Ja, während Donald Trump seine Kritiker am liebsten zum Schweigen bringen würde, fragen sich so manche Hörspielmacher in Deutschland, ob sie nicht im Gegenteil deutlich mehr an öffentlichen Werturteilen über ihre Produktionen gebrauchen könnten. Kritik heißt schließlich auch mediale Aufmerksamkeit. Sieht man zum Beispiel beim Fernsehtatort, da wird ja jede Folge in den Zeitungen ausführlich vor- und nachbesprochen. Bei den ARD-Hörspieltagen in Karlsruhe haben dieser Tage Radiokunstschaffende und Medienjournalisten wohl gesonnen kritische Worte miteinander gewechselt zum Thema öffentliche Aufmerksamkeit. Marie-Dominik Wetzel hat für die Medienwelt zugehört.
Die Bestandsaufnahme war schnell erledigt. Außer in dem Fachdienst EPD Medien gibt es kaum noch regelmäßige Kritiken von Fernsehfilmen und Hörspielen. Nur gelegentlich werden einzelne Filme in Programmzeitschriften, Feuilletons oder auf Medienseiten der Tageszeitungen besprochen. Das wurde einmütig bedauert. Auf der anderen Seite sind im Internet immer mehr entsprechende Diskussionsforen und vor allem Blogs entstanden, die allerdings nicht immer von professionellen Kritikern betrieben werden. Doch warum wäre eigentlich mehr Auseinandersetzung mit Fernsehfilmen und Hörspielen wichtig? Wozu dient Kritik eigentlich? Welchen Nutzen hat sie? Der Hamburger Medienforscher Hans-Ulrich Wagner.
Also es gibt ja einfach dermaßen viele Angebote, sodass einfach sich die Frage stellt, wie kann ich in dieser Flut von Angeboten eine Orientierung finden über das, was mich interessiert. Wir wollen alle unsere kostbare Zeit investieren in das, was uns am meisten interessiert, am besten gefällt. Das kann natürlich der Like und das kann sozusagen die Community, in der ich mich befinde, über den Hashtag, den ich abonniert habe und sein. Aber es kann natürlich auch die klassische Kritik sein.
Kritiker also als Vorkoster und Experten, die die Streu vom Weizen trennen. Doch um das leisten zu können, müssen Kritiker ihre Urteile begründen können. Und dazu wiederum braucht es Fachwissen und feste Kriterien, betont Jochen Hörisch, Professor für Literatur und Medienwissenschaft an der Universität Mannheim. Er sieht durch die vielen, oft nicht entsprechend ausgebildeten Kritiker im Internet ein Problem für die professionelle Kritikerzunft, aber auch für das Publikum.
Als leidenschaftlicher Demokrat finde ich es großartig, dass alle ungestraft mitreden dürfen. Aber ich denke, es lohnt sich, an die Unterscheidung zu erinnern zwischen professionalisierten Kritikern, die ihr Handwerk gelernt haben, der Literaturkritiker, der ordentlich Literaturwissenschaft studiert hat, der Musikkritiker, der eine Partitur lesen kann, der ist vielleicht besser gewappnet, ein begründetes Urteil abzugeben. Und genau das wäre meine sehr schlichte Forderung. Auch ästhetische Urteile müssen begründete Urteile sein.
Nicht nur Daumen hoch oder Daumen runter, sondern dem Publikum ein tieferes Verständnis der Kunstwerke ermöglichen. Konstruktive und professionelle Kritik ist auch noch aus einem anderen Grund wichtig, ergänzt Dimut Röther, verantwortliche Redakteurin des Fachdienstes EPD Medien.
Für die Hörspielmacher ist das schon wichtig, auch eben zu wissen, wie kommt das eigentlich an, was ich da in diesen Raum irgendwo hinsende. Wie wird das gehört, wie wird das empfunden, wie wird das interpretiert? Und so bekommen sie eben auch ein Feedback, also eine Rückkopplung. Manche sagen, sie können auch noch was lernen durch eine gute Kritik.
Doch abgesehen von den Machern selbst, wie sieht das Zielpublikum im digitalen Medienzeitalter aus? Wie erreicht man auch ein jüngeres Publikum und sensibilisiert es für Qualitätsunterschiede im Medienangebot? Philipp Valulis produziert nach eigenen Fernseh- und Radiosendungen momentan für das Jugendprogramm Funk von ARD und ZDF eine satirische Medienkritik auf YouTube.
Kritik, finde ich, muss als allererstes unterhaltsam sein, weil wir ja Leute ansprechen wollen. Und wenn man einfach nur sagt, so, jetzt gibt's mal eine Kritik, natürlich hört da auch jemand zu und schaltet jemand ein, der sich sehr aktiv für Kritik interessiert. Aber all die vielen anderen Menschen, die, glaube ich, kriegt man besser, wenn man den Leuten erst einmal Unterhaltung verspricht und dann ein bisschen so Kritik unterschwellig mitgibt und Argumente. Und vielleicht denken sie dann drüber nach und dann hat man was erreicht.
Die gute alte Radiokunst im digitalen Zeitalter. Natürlich müssen Hörspiele heute online sein, wie fast alles andere. Schnell mal eine E-Mail geschrieben, eine SMS verschickt, online eingekauft und abends in einer Mediathek eine Serie geschaut. Unser Leben ist voll digital und auch im Beruf geht nichts mehr ohne Computer, Laptop, Handy. Hat viele Vorteile, bringt aber auch Gefahren mit sich. Wie wird die digitale Entwicklung unsere Demokratien und unsere Gesellschaften verändern? Darüber hat die IT- und Sicherheitsberaterin Alexandra Sova ein Buch geschrieben. Der Titel Digital Politics, gerade eben erschienen und gerade eben in Berlin vorgestellt. Michael Mayer war für die Medienwelt dabei.
Big Data ist wie Teenager-Sex. Jeder redet darüber, keiner weiß, wie es geht, aber glaubt, die anderen wüssten es und tun es. Also behauptet man, man tut es auch. Dieses Zitat eines Daten- und Sicherheitsexperten steht dem Buch von Alexandra Sova voran. Und es ist ja auch richtig, wenn man bedenkt, wie sehr Daten und Digitalisierung unser Leben bestimmen, ist es schon erstaunlich, wie wenig die breitere Öffentlichkeit darüber weiß und vor allem, wie wenig viele Menschen sich zu schützen wissen. Immerhin hat jeder Haushalt heutzutage eine ganze Reihe von Geräten, die sich hacken lassen. Computer, Laptops, Handys, USB-Sticks, aber auch Apps und Webseiten lassen sich oft mit wenig Aufwand knacken. Auf der Buchpräsentation gab der Sicherheitsexperte Sebastian Schreiber eine eindrucksvolle Vorstellung davon, wie leicht es oft ist, in ein digitales System einzudringen und hackte sich binnen Minuten beispielsweise in eine Website ein, auf der eine Uhr die aktuelle Zeit anzeigt.
1, 2, 3. Der Angriff läuft und die Uhr tickt immer noch. Ja, jetzt nicht mehr.
Über die Problematiken der digitalen Technik hat die Sicherheitsberaterin Alexandra Sova, die unter anderem auch für die Deutsche Telekom arbeitet, nun ein Buch geschrieben, das einen großen Bogen schlägt. Die demokratischen Gesellschaften sind bedroht durch Gefahren von außen, schreibt Sova, und oft hat man den Eindruck, dass die Politik dem relativ hilflos ausgeliefert ist. Wenn es beispielsweise um Hackerangriffe auf den Bundestag oder andere Institutionen gehe, werde schnell zum Schlagwort russische Hacker gegriffen. Das sei aber so nicht unbedingt richtig, sagt Sova.
Die Zuordnung von einer Attacke zu einem bestimmten Täter, zu einem bestimmten Angreifer oder zu einer Gruppe wird immer schwieriger. Auch wenn wir heute Datenbanken mit Mustern haben, wo bekannte Gruppen, bekannte Hackergruppen, Aktivistengruppen erfasst worden sind, so können wir nicht mit Sicherheit sagen, woher der Angriff kommt.
Gerade Wahlen, die in den westlichen Gesellschaften zunehmend mittels digitaler Technik abgewickelt werden, sind störanfällig. Und überhaupt, so Sova, seien Wahlen recht primitiv und würden alle 4 Jahre nicht mehr ausreichend das Volk und seine Meinung und Stimmung Rechnung tragen. Welche Demokratieformen passen also ins Zeitalter der Hyperaktivität und permanenten Interaktivität? Darüber müsse man diskutieren, so Sova. Vorschnelle Antworten mag sie aber nicht geben. In Sovas Buch geht es auch um ganz praktische Tipps, wie man sich vor Datenklau und Sicherheitslücken schützen kann. Allzu oft geht bei Konsumenten bei Kaufentscheidungen Bequemlichkeit vor Sicherheit. Fragen der Sicherheit dürfe man aber dennoch nicht den Konsumenten aufdrücken, meint Alexandra Sova.
Man muss schon bei der Entwicklung, bei der Haftungsfrage der Geräte, der Software darauf achten, dass Gesetze beachtet werden. Denn auch Gesetzesbruch, so wie es von den Unternehmen der Silicon Valley jetzt praktiziert wird, sollte nicht zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell werden. Das heißt, es gibt bestimmte Vorgaben, es gibt bestimmte Mindestanforderungen, die Unternehmen beachten müssen. Und es muss eine Möglichkeit geben, sie auch zur Verantwortung zu ziehen.
Die ersten Schritte in diese Richtung wurden schon gemacht mit der Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung aus dem Jahr 2016, wo eine Art Gütesiegel für digitale Produkte festgelegt wurde, und der Datenschutzgrundverordnung auf EU-Ebene, die den Bürgern mehr Schutz zusichern soll. Muss man sich also Sorgen machen angesichts Entwicklungen von selbstfahrenden Autos und intelligenten Menschen? Nein, sagt Alexandra Sova, man dürfe nur nicht den Fehler machen, Entscheidungen an Maschinen zu delegieren und dann nicht dahinter zu stehen. Jede technische Entwicklung berge nun mal Risiken, aber auch enorme Chancen.
Digital Politics. So verändert das Netz die Demokratie. Von Alexandra Sova ist im Dietz Verlag erschienen und kostet 14,90 €.